Radio 1. Philosophie to go. Die großen Fragen des Lebens. Mit Professor Albert Neven.
Ja, den ich an dieser Stelle auch recht herzlich begrüße. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Krakowski.
Herr Neven, wie wir die Welt sehen, Sie und ich und alle anderen, das wird von Soziologen erklärt mit der Bubble, in der wir uns befinden. Von den Menschen, die wir als Freunde wählen und den Medien, die wir konsumieren. Hirnforscher, die weisen gern darauf hin, dass unsere Weltwahrnehmung vor allem zu tun hat mit unseren Sinnesorganen, die uns ein bestimmtes Bild vermitteln von der Welt. Biologen sagen zum Beispiel, Stubenfliegen sehen die Welt durch ihre Facettenaugen logischerweise ganz anders als wir. Und wie die Philosophie diese Frage beantwortet, das sollten Sie uns erklären. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich schaue nach vorne und sehe einen Tisch. Ich schaue mich um und sehe ein Fenster. Jetzt sagen Sie bitte nicht, das sind alles Konstrukte der Wirklichkeit.
Ja und nein. Also zum einen sehen Sie etwas Reales und das ist ein Tisch und das ist ein Fenster. Aber trotzdem ist Wahrnehmung kein Foto der Welt, sondern ein Konstrukt. Ein Konstrukt, das durch unsere Sinnesorgane sehr stark geprägt und geformt ist, sodass wir sehr ähnliche Wahrnehmung haben. Aber sie wird immer auch von Hintergrundwissen beeinflusst, sodass eben die Muster, die wir in der Welt erkennen, abhängig davon sind, welche Erfahrungen ich schon gemacht habe und welches Wissen ich habe.
Wer hat denn überhaupt als erster mal angefangen, darüber nachzudenken, philosophisch, ob unsere Wahrnehmung der Welt jemals die volle Wirklichkeit sein kann?
Eigentlich geht das zurück bis auf Platon. Das berühmte Höhlengleichnis sagt, wir sitzen in einer Höhle und im Eingang der Höhle, die wir auch nicht richtig sehen können, den Eingang, da stehen Objekte und die Sonne scheint so, dass wir Schatten dieser Objekte in der Höhle sehen und mehr nicht. Diese Situation betrachten wir als unseren Alltag. Wir sehen diese Schattenbilder und halten das für die Wirklichkeit. Dann drehen wir uns um und sehen die Objekte. Und dann können wir noch heraustreten und sehen, wie die für uns selbstverständliche Wirklichkeit, die Bäume, die Straßen, die Personen, und sehen dann erst, wie viel wir verpasst haben, wie eingeschränkt der Blick in der Höhle war. Dieses Gleichnis geht schon auf die Antike zurück und wird natürlich durch die moderne Hirnforschung jetzt auf ein neues Niveau gehoben. Wir verstehen jetzt, dass Wahrnehmung konstruiert wird durch bestimmte Sinnesprozesse, dass aber unser Hintergrundwissen diese Konstruktion durch Sinnesprozesse, die bei Menschen erstmal wirklich sehr ähnlich ist, weil wir ähnliche Module haben, dass die aber durchaus vom Hintergrundwissen verändert wird.
Was bedeutet das genau? Kann ich mich darauf verlassen, dass wir wenigstens innerhalb einer Spezies die gleiche Weltwahrnehmung haben? Also in dem Sinne, dass ich mit anderen Menschen nicht darüber streiten muss, ob eine Rose immer eine Rose ist?
Wir können das, müssen wir ein bisschen aufdröseln. Nehmen wir mal Farbwahrnehmung. Wir sehen das und können zeigen, Experiment, dass die Art und Weise, wie ich ein Hell- oder ein Dunkelblau wahrnehme, abhängig ist davon, in welcher Sprachkultur ich aufgewachsen bin. In Griechenland gibt es zwei Grundbegriffe für Blau, für Hellblau und für Dunkelblau, so wie wir Grundbegriffe für Rot, Gelb und Blau haben, aber nur einen für Blau. Und man kann zeigen, dass eben Sprecher einer Sprache, die nur einen Grundbegriff Blau haben, weniger differenziert das Hellblau und das Dunkelblau wahrnehmen, im Unterschied zu denjenigen, die in einer Sprachkultur aufgewachsen sind, bei denen das zwei Grundbegriffe sind, wie im Griechischen und im Russischen. Es gibt andere Experimente, die zeigen, dass wir auch sogar dann über Kulturen hinweg verschiedene Wahrnehmungseindrücke haben, nämlich in der sogenannten asiatischen Kultur werden Bilder, die gleichermaßen, also wir nehmen dasselbe Bild, und der Asiate schaut drauf und der amerikanische Student. Und das Bild hat ein Fokusobjekt, eine große Blume und viele kleine Randobjekte. Dann sieht der Asiate die kleinen Randobjekte viel genauer als der Amerikaner. Der wiederum sieht viel facettenreicher das zentrale Objekt, eine Blume, die vielfarbig und vielformig ist, sodass wir hier einen Unterschied zwischen einer holistischen Sichtweise im asiatischen Raum und einer analytischen im europäisch-westlichen Raum haben. Diese Unterschiede prägen auch, wie wir die Welt sehen, sodass wir gezwungen sind, uns immer mal wieder genauer zu verständigen, was die Objekte sind, mit denen wir zu tun haben. Wir haben trotz allem eine starke Überlappung, aber die Unterschiede sind auch nicht zu ignorieren.
Das heißt also, Sprache und meine Kultur bestimmen, wie ich die Welt wahrnehme. Nun kann einen diese Vorstellung ja auch verunsichern, wenn ich zum Beispiel weiß, auch mein Hund nimmt die Welt ganz anders wahr als ich oder mein Nachbar, weil er aus einem anderen Kulturkreis kommt. Und es gibt ja dann auch Menschen, die Drogenerfahrungen machen und behaupten, eine Erweiterung ihres Bewusstseins erlebt zu haben und seitdem die Welt ganz anders wahrnehmen. Was kann uns dabei helfen, uns sowas wie einer Wirklichkeit verlässlich anzunähern?
Also wir brauchen eine geteilte Wirklichkeit. Das ist die Basis eines gemeinsamen Zusammenlebens und der Verständigung im Alltag. Diese Basis, da ist sozusagen die Wahrnehmung schon ein zentrales Fundament. Aber sie ist nicht das Einzige. Wir brauchen die Kommunikation, die gemeinsame Handlung, die Verständigung. Und das alles schafft erst unsere gemeinsame Wirklichkeit, die es so dann gibt und es gibt eine Wirklichkeit und die wird aber partiell verschiedentlich wahrgenommen, perspektivisch. Und diese Unterschiede in Perspektive, die müssen wir versuchen herauszuarbeiten, um die wichtigen gemeinsamen Dinge dann so festzunageln, dass wir uns nicht in Missverständnisse festzurren. Dafür brauchen wir als Grundlage Toleranz. Und nicht immer voraussetzen, dass alles so ist, wie ich es gerade mir ausdenke und glaube, sehen zu müssen.
Albert Neven, vielen Dank.
Das war Philosophie to go auf Radio 1. Die Profis.
Mit Albert Neven, Professor für Philosophie des Geistes an der Ruhr-Uni Bochum.